Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Tim. Grüß dich.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Und Tim ist tatsächlich eigentlich ein Hörer, der zu uns auf uns zugegangen ist. Deswegen sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir.
Ja, also mein Name ist Tim. Ich bin im Endeffekt schon Hörer seit, wie lange jetzt? Ein gutes Jahr, würde ich schätzen. Mhm. Und ich bin im Endeffekt auf euch zugekommen, anfangs über Twitter, mehrfach mit der Feststellung, dass ja eigentlich Simulationen bei euch ziemliche Mangelware sind. Und ich habe gedacht, das müsste man eigentlich mal ändern.
Ja, ein Skandal. Es stimmt allerdings. Wir spielen relativ wenig Simulationen und wir haben ja jüngst den Discord-Chat aufgemacht für Insert Moin. Und da hast du dann so interessante Sachen zu Simulationen erzählt und dass du da auch ziemlich drin bist im Thema, dass wir dachten, dich laden wir doch mal kurzerhand ein und werden in dieser Ausgabe mal ein bisschen über das Thema schnacken. Also was es an, nicht nur was es an Simulationen gibt, sondern auch um vielleicht bei einigen Spielern, die jetzt irgendwie so mit den Augen rollen und sagen so, oh, das sind doch die Dinger beim Supermarkt. Nein, darüber reden wir nicht, sondern wir reden wahrscheinlich auch jetzt gleich dann über Simulationen, die von denen die einen oder andere nichts gehört haben, die deutlich ambitionierter sind und so, und welche Auswirkungen die dann auch tatsächlich auf das Berufsleben haben können. Deswegen fand ich das super spannend. Deshalb bist du hier. jetzt versuche ich gerade einen Einstieg zu finden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Simulationen jetzt so rein als Spieler so überhaupt gar keine Verbindung. Also ich habe mal als Freiberufler an einer Simulation mitgeholfen, an einem Polizeisimulator. Da habe ich allerdings auch nur die Texte geschrieben, die es bei Sonderverkehrskontrolle gab. Und bei einem Mobilport habe ich ein bisschen mitgeholfen, die Steuerung anzupassen. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Berührungspunkte mit Simulationen. Und als du dann im Chat dann so geschrieben hast, ja, man kann das machen, habe ich so ein bisschen, sind die Augen bei mir so ein bisschen deutlicher, also es hat mir die Augen so ein bisschen geöffnet für das, was Simulationen eigentlich bieten. Und wie ist das denn für dich? Also steigen wir mal ein. Was für Simulationen spielst du denn eigentlich so?
Ich mache primär Flugsimulationen, habe dafür zwei Simulatoren. Einmal den X-Plane 10 für den zivilen Bereich und für die militärische Flugsimulation von Eagle Dynamics den DCS, den Digital Combat Simulator.
Das ist interessant. Also vielleicht kannst du uns da so ein bisschen als unbedarfte Zuhörer so ein bisschen auch dran führen. Also du sagst, es gibt Simulationen für den Flugbereich, klar. Also so, wo man halt Flugzeuge bedient und so. Gibt es für jeden Vehikelbereich irgendwie einzelne Simulationen, also auch für Fahrzeuge, so zum Beispiel auch militärische Fahrzeuge wie Panzer oder so?
Da stehe ich tatsächlich gar nicht mal so sehr im Thema, wie du vielleicht annimmst. also da sind wir dann tatsächlich bei Fahrzeugen eher in einem Bereich, wo man dann schon eher Richtung, ich sag mal, Supermarkt-Simulator geht. Aber die wirklich, ja, wirklich systemtiefen Simulationen und ja, wo ich mich auch auskenne, ist wirklich im Bereich Luftfahrt. Das ist so mein Umfeld.
Also das, was ich so, also jetzt nur kurz zur Themeneinrahmung, was ich weiß, ist, dass es natürlich beim Militär und so verschiedene Simulationen gibt, die auch, wo der Anwendungsfall, also wenn man da wirklich Leute, die so ein Gerät dann irgendwie lernen sollen, das vielleicht ein bisschen zu riskant wäre. Beim Flugzeug natürlich macht das absolut Sinn, aber auch bei anderen Fahrzeugen wird natürlich dann hier und da eine Simulation reingepackt. Aber wir kennen uns da jetzt beide nicht so gut aus. Wir reden hier aber auf jeden Fall nicht über so Sachen wie Müllwagensimulator oder oder Feuerwehrsimulator oder so. Also davon geht's weg, sondern in dieser Ausgabe geht's tatsächlich ganz, ganz stark ambitioniert um die Flugverkehrssimulation. Ist das der richtige Name? Flugverkehrssimulation?
Machen wir es kurz einfach Flugsimulation. Punkt.
Ja, da gibt's wahrscheinlich für jeden Bereich nochmal eine spezielle Bezeichnung oder so.
Ja, also ja, ganz allgemein Flugsimulation, das umfasst dann natürlich die gesamte Luftfahrt. Mhm. Also zivil und militärisch. Aber ich sag mal, der überwiegende Teil derjenigen, die im Flugsimulator unterwegs sind, die simulieren eigentlich ja die zivile Verkehrsluftfahrt. Also ich sag mal so, der typische Urlaubsflieger. Das ist eigentlich so, dass was primär simuliert wird.
Ist so ein bisschen, Microsoft hatte doch vor ein paar Jahren was für den Consumer, ne? So ein, heißt der nicht einfach sogar Flugs Flight Simulator oder so?
Genau, das ist der Microsoft Flight Simulator, mit dem bin ich auch eingestiegen, mit dem 2004er. Mhm. Bin dann über den Nachfolger, den FSX, gegangen und bin jetzt aktuell beim X-Plane gelandet.
Okay, das sind so Namen, die habe ich irgendwo schon mal gehört. Also ich vermute jetzt, dass der Flight Simulator wirklich im Vergleich zu X-Plane wahrscheinlich nicht so professionell ist, oder?
Ja, zum einen nicht so professionell insofern, als dass man da zumindest nochmal Tutorials hat, die aber in ihrer Struktur durchaus an echte Flugstunden angelehnt sind. Mhm. Das wurde dann im FSX noch ein bisschen mehr aufgeweicht, dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Gameplay-Elemente nach dem Motto, ja, flieg mal durch Ringe und komm da an.
Ach so, ja.
Aber immer noch mit einem gewissen Simulationsaspekt. Also, es war immer noch, die Steuerung des Flugzeugs stand im Vordergrund, aber so das ganze Environment wurde ein bisschen aufgelockert. Mhm. Während der X-Plane, von seiner ja, Designphilosophie auch ganz anders ist. So ist es zum Beispiel so, dass in den Microsoft'schen Flugsimulationen ja das Flugverhalten der Maschinen einfach in einer Datei festgeschrieben ist. Mhm. Während im X-Plane es so abläuft, dass die Flugeigenschaften anhand der Luftströmung über dem 3D-Objekt live berechnet werden.
Ah, okay, verstehe. Also, das ist dann auch so, du hast ja gerade diese drei Titel genannt, das sind ja dann auch so die drei Abstufen wahrscheinlich, ne? Also über den Flight Simulator kommt man dann so rein als jemand, der dann irgendwie neu ist und das ist so ein Name, den hat man gehört und den kennt man dann vielleicht dann auch mal irgendwie aus der Werbung und ich bin mir ziemlich sicher, wer Windows hat, ist diesem Flight Simulator auf die ein oder andere Art und Weise auch mal begegnet. Aber wenn man dann ambitionierter sein möchte, dann geht man weiter zu den anderen beiden Produkten. Das FFX, ne? War das richtig? Oder wie hieß der?
FFX, also einfach nur Flight Simulator X, weil das okay. Das ist die 10. Iteration des Ganzen, deshalb das X.
Also, okay. Komisch. Also da haben sie dann einfach den Namen ein bisschen verändert. Aber das, was du da jetzt beschreibst, das erinnert mich auch ein bisschen an Pilot Wings.
Ja, vielleicht, vielleicht habe ich mich da auch etwas suboptimal ausgedrückt. Also die Tutorials sind schon etwas, ja, ich sag mal, auf die Allgemeinheit zugeschnitten. Mhm. Es ist aber durchaus so, dass man mit dem FS 2004 und dem FSX in eine durchaus professionellere Richtung gehen kann, wenn man sich eben die entsprechenden Add-on-Flugzeuge dazu holt.
Ach, ich erinnere mich, das war doch bei dieses Riesenskandal-Ding bei FFX, dass so viele Sachen zum Runterladen drin waren, oder? War das nicht so? Flight Simulator war doch immer dieses Paket aus dem Supermarkt, diese Riesenbox und dann kam FFX raus und dann hat man sehr viel über Download-Content gemacht.
Ja, in dem Sinne eigentlich gar nicht. Was ich eigentlich vor allen Dingen mitgekriegt habe, war, dass es gerade so in der Anfangszeit schwierig war, vernünftige Add-ons zu bekommen, weil die Performance einfach absolut unterirdisch war.
Ja, genau, da kam alles irgendwie zusammen, ne? Das Spiel war zurechtgestutzt, dann alles über Downloads und dann lief es auch noch schlecht. Sollte ja also
zurechtgestutzt, vor allen Dingen, in Relation zum FS9, also dem FS 2004. Mhm. Das Ding hat ja den Untertitel Century of Flight, sodass er also quasi die ganze Luftfahrtgeschichte mehr oder minder darin mit einem Flugzeug abgebildet haben. Mhm. Und im FSX war es im Endeffekt so, dass es für jede, ja, ich sag mal, Luftfahrtkategorie nur einige wenige Vertreter gab. Also es gab dann die Cessna 172 als einmotoriges Kolbentriebwerk, mhm. einmal eine, ja, ein zweimotoriges Kolbentriebwerk, dann jeweils Turboprop, Businessjet und der klassische Airliner. Das war so das Grundgerüst, mit dem der FSX kam.
Okay, jetzt kommt die Erinnerung auch so langsam wieder, jetzt wo du erzählst. Kann ich mich erinnern, dass es so durch die Presse gegangen ist und dass da sehr viele Leute auch sehr enttäuscht waren. Aber es gibt ja diese Alternativen. Ich habe dann nämlich, glaube ich, auch in den Kommentaren dann zu den Artikeln, die dann zu FFX dann rauskamen, auch wirklich dann immer gelesen, ja, aber es gibt so viele andere Sachen. Und dann gibt es halt das X-Plane, was ja eigentlich auch wahrscheinlich eine relativ lange Entstehungsgeschichte auch hat. Ne? Also X-Plane ist ein Begriff, der hat sich schon... Der ist schon relativ lange also wie lange gibt's das Projekt schon?
Oh, jetzt muss ich lügen, aber ich meine, das ging ursprünglich los Mitte, Ende der 80er sowas, auf jeden Fall.
Was? So weit zurück ging? Boah. Abgefahren.
Ja. Das ging ursprünglich tatsächlich soweit ich weiß, einfach nur damit los mit Aerodynamik-Simulation. Das ging ursprünglich gar nicht unbedingt als Flugsimulator für den Massenmarkt, Massenmarkt in Anführungszeichen.
Ja, also für den Normalkonsumenten, sagen wir so, genau.
Gedacht, das war, wie gesagt, ursprünglich wirklich, ja, reine Simulation von, ja, Aerodynamik primär. Und daraus ist dann so nach und nach ein, ja, zu benutzender Flugsimulator geworden.
Das ist krass, ja. Boah, also jetzt sehe ich gerade, hier gibt's also aktuell ist raus die Version 10. Das ist ja, dann sind ja auch mal wirklich dann zwei Jahrzehnte. Boah, das ist, nee, Moment, in den 80ern, dann sind es ja fast drei Jahrzehnte. Boah, abgefahren, dass es das so lange schon gibt.
Und man muss dazu sagen, es ist weitestgehend eigentlich immer das gleiche Team gewesen. Also die kennen sich mit dem, was sie tun, mittlerweile auch echt aus.
Also wenn die das gut 25 Jahre oder länger machen, dann ist das, dann glaube ich, das gerne. Ich sehe hier auch namhafte Logos, unter anderem, was ich jetzt kenne, ist NASA oder die Boeing natürlich oder Japan Airlines. Also es ist mega etabliert, das X-Plane. Also es wird auch tatsächlich in der Industrie benutzt und das ist natürlich cool. Jetzt muss ich fragen. Du sagst, du spielst hauptsächlich X-Plane. Hast du wirklich bei dir zu Hause so ein krasses Setup, wo du ein Flugzeug ein bisschen, also so ein Cockpit so ein bisschen simuliert hast?
Nein, also nicht, bei weitem nicht so weit wie manch andere. Ich habe hier einen, ich arbeite mit einem Bildschirm, einem Track IR, also einem Head-Tracking-System. Und einem HOTAS-Setup, also Joystick mit separatem Schubhebel. Aber das war's dann auch schon.
Okay. Weil es gibt diese berühmten Bilder, die dann so durchs Internet geistern, wo Leute sich wirklich total krasse Cockpits gebaut haben, teilweise so mit eigenen Holzkonstruktionen und so weiter, um so ein bisschen dieses Cockpit-Feeling irgendwie so reinzukriegen. Aber deswegen frage ich jetzt gerade so ganz vorsichtig. Aber X-Plane, erklär mal. Also wenn ich habe jetzt null Plan und wahrscheinlich haben ziemlich viele Anhörer auch mal von diesem Spiel oder von der Simulation gehört. Wie ist das für eine Neueinsteiger? Also du was würdest du empfehlen? Wie sollte man an X-Plane herangehen?
An X-Plane herangehen ist mal für einen Fußgänger, der jetzt also von der Luftfahrt so gar keine Ahnung hat, tatsächlich ein wenig schwierig, weil es in dem Sinne programmintern keine Tutorials oder ähnliches gibt, so dass man also zumindest schon mal wissen sollte, so die wichtigsten Instrumente. Also ich sag mal so, ein grundsätzliches aerodynamisches Verständnis sollte da sein und dann im Endeffekt sich einfach mal in die Default Cessna setzen, die mitgelieferte. Und wenn man sich schon den X-Plane holt, würde ich tatsächlich vorschlagen, dass man, selbst wenn man die Default Cessna nimmt, im Zweifelsfall schon mal anfängt, sich an Checklisten zu gewöhnen.
Ja.
Muss man nicht so machen, aber ich sag mal, es ist für mich gerade echt ein bisschen schwierig. Es, einem nicht Simulator-Piloten so schmackhaft zu machen, weil ich auch von klein auf da schon ein bisschen vorbelastet bin.
Ja, okay, also, oder sagen wir mal anders. Also man muss auf jeden Fall sehr, oder man sollte hoffentlich neben diesen Grundkenntnissen halt auch auf jeden Fall die Erwartungshaltung mitbringen. Ich spiele hier jetzt kein normales Spiel. Ich glaube, das war allen schon klar, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Man spielt jetzt hier kein Spiel, man spielt jetzt nicht Pilot Wings und fliegt durch Ringe, sondern da geht es wirklich darum, diesen Vorgang absolut akkurat und absolut professionell nachzubilden. Und das geht so weit, dass dieses Spiel jetzt nicht im Gegensatz wahrscheinlich zum Flight Simulator bei Microsoft am Anfang ein Tutorial hat und dir erklärt, okay, jetzt musst du irgendwie Gas geben oder diese und diese Mechanik auslösen, damit dein Flugzeug überhaupt abhebt und auf diese und diese Sachen achten, sondern X-Plane ist schon für Leute, die zumindest in der Theorie halt auch tatsächlich wissen, wie so ein Flugzeug funktioniert, wie auch tatsächlich, wie das Flugverhalten ist und so. Vielleicht auch sogar Leute, die vielleicht schon mal irgendwie im Flugzeug geflogen sind?
Ja, definitiv. Also, um vielleicht nochmal die, ich nenne es mal Brutalität des Ganzen zu verdeutlichen. Wenn man X-Plane installiert und das erste Mal startet, gibt's eine schöne Kamerafahrt, so durch die Wolken in einem Anflug auf Seattle. Mhm. Und dann steht man auf der Bahn in Seattle-Tacoma mit einer 747 oder einem anderen standardmäßig mitgelieferten Flugzeug im Cockpit und dann heißt, ja, mach mal. Viel Spaß. Boah, im Endeffekt sieht es so aus, dass man von da aus geht man ins Optionsmenü, belegt sich seine Achsen und Tasten und bitteschön, das war's.
Das ist krass. Es ist, ich sehe hier auch gerade parallel bewegte Bilder, es sieht auch wirklich extrem realistisch aus. Also so wie die Cockpits nachgebildet sind, für mich als Laie sieht das, das ist unfassbar. Auch so wie die Städte und so nachgebaut sind, das sieht echt super gut aus. Aber auch kompliziert. wenn ich jetzt wüsste, ich müsste auf all diese Anzeigen irgendwie achten, dann wäre das krass. Also wie fangen wir da am besten an? Also kannst du so ein bisschen das Grundprinzip erklären? Also wenn ich jetzt in ein Flugzeug reinsteige, wähle jetzt aus vielleicht fangen wir jetzt nicht mit einer Boeing an, sondern mit einem kleineren Flugzeug, mit einem Propellerflugzeug oder einem kleinen Passer, mit einem kleinen Zivil. Wie heißen diese kleinen Flugzeuge?
Nehmen wir den Klassiker, eine 172er Cessna.
Okay, mal angenommen, ich will jetzt damit fliegen. So, ich steige jetzt damit ein. Was sind so die ersten Schritte? Auf was muss ich achten, wenn ich überhaupt erstmal abheben möchte?
Grundsätzlich ist die Einstellung so, dass die Maschine cold and dark ist, also alle Systeme ausgeschaltet. Gar nicht wahr, das ist gelogen. Die Standardeinstellung ist mit laufender Maschine auf der Piste.
Ach so, okay.
Stimmt gar nicht. Das heißt also, wenn die Maschine auf der Piste steht und mal angenommen, man arbeitet mit der Standard-Tastenbelegung, aber ich würde auf jeden Fall Joystick empfehlen. Also mit Tastatur braucht man da gar nicht kommen.
Okay.
Es geht, aber nein. Wenn die Maschine also mit laufendem Motor auf der Piste steht und man dann kann man ja im Endeffekt Gas geben und im Endeffekt direkt losfliegen. Aber selbst da muss man schon drauf achten, dass der X-Plane auch so Sachen wie den Torque und den Propeller-Effekt simuliert. Das heißt,
Warte, was ist Torque?
Das ist im Endeffekt eine durch die durch den Propeller und den laufenden Motor hervorgerufene Wirkung. Dadurch, dass der Propeller nach rechts dreht, tendiert das Flugzeug beim Rollen dazu, nach links auszubrechen, aber es wandert leicht nach links.
Okay, ah, interessant, ja.
Und das muss man eigentlich schon von vornherein mit dem Seitenruder kompensieren.
Okay.
Also meine, ich sag mal, Hardware-Minimal-Empfehlung, wenn man damit anfangen möchte, ist wirklich ein einfacher Joystick, der aber schon einen Schubhebel hat, so Richtung Logitech 3D Extreme, sowas in der Richtung. Mhm. Und der hat ja dann auch noch eine eine Z-Achse, auf die man dann am besten das Seitenruder legt. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Minimalanforderung, weil man beim Startlauf im Endeffekt ja mit mindestens zwei der drei Ruder gleichzeitig arbeiten muss.
Okay, interessant. Das klingt schon kompliziert. Also die Systeme sind eingeschaltet, mein Flugzeug fängt an zu rollen. Ich gleiche diesen Linksdrall, wollte ich schon sagen, aber diese Linksbewegung ein bisschen aus, den Torque, ne, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Dann, damit ist es ja wahrscheinlich nicht getan. Also wie viel Meter brauche ich denn überhaupt erstmal auf der Flugbahn, um genug Geschwindigkeit aufzunehmen?
Das ist natürlich abhängig von Untergrund, Wetter und Flugzeugtyp. Mhm. Aber bei der 172er auf einer, ich sag mal, asphaltierten Bahn eines Verkehrsflughafens und je nach Gewicht, 150 bis 200 Meter.
150 bis 200, also schon eine richtig lange Strecke. Das heißt also, wenn du James Bond Film guckst und der kann mit 50 Metern Strecke abheben, rollst du wahrscheinlich die Augen.
Ich sag mal, ich kann mir so, ich krieg da schon die Krise bei so, bei deutschen Luftfahrtdokus werde ich ja schon verrückt, allein schon der Sprechfunk.
Hilfe. Ach so. Ah ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also wenn wir jetzt von einem normalen Flughafen starten, dann haben wir ja wahrscheinlich, musst du ja auch mit dem Tower irgendwie Absprachen halten, wie, wer wann wie fliegen darf und auf welche Bahn du gehst. Das wird wahrscheinlich in X-Plane auch akkurat simuliert, oder?
Es wird simuliert, allerdings nach Vorbild der FAA, also eher nach US-System. Mhm. So, dass man also auf, ich sag mal, kleineren Plätzen gibt es das eher weniger. Mhm. Wobei ich aber vielleicht nochmal die Angst nehmen kann, diese Simulation der Funkerei, die kann man am Anfang auch durchaus weglassen. Die braucht man nicht zum Fliegen. Mhm. Es ist so, dass ich oder wir uns eben dann quasi im Nachhinein wieder reingeholt haben, indem wir in Online-Netzwerken fliegen, wo dann der Fluglotse auch von anderen Menschen, der Fluglotsenjob auch von anderen Menschen übernommen wird.
Ja, geil. Das ist ja cool. Also das ist ja wie im Prinzip kooperatives Gameplay, oder? Also der eine hat dann den ganzen, ist das wirklich so, dass er dann auch den Flugplan bei sich vor Augen hat und genau steuern muss, wenn Flugzeuge fliegen? Oder gibt's dann wirklich eine akkurate Simulation von diesen, wie nennt man das, von diesem Tower? Also die haben ja meistens so ein Radar auch irgendwie vor sich und genaue Flugpläne. Wird das dann wirklich so gemacht?
Das wird wirklich so gemacht. Du musst vorm Start wirklich einen Flugplan aufgeben. Mhm. Das läuft alles in-game über einen Plugin, mit dem man sich auch connectet. Und darüber kannst du dann auch deinen Flugplan aufgeben. Du kannst in dem Plugin deine Push-to-Talk-Taste für den Funk belegen, alles Mögliche. Die ganzen Einstellungen laufen alles über dieses Plugin.
Cool. Ist es dann auch so, ist es in X-Plane auch möglich, dass mehrere Leute auf derselben Karte sich befinden? Also so, dass man zum Beispiel so einen Start von so einem Flugzeug dann auch wirklich mit mehreren Menschen koordinieren muss?
Auf einer Karte gibt es in dem Sinne nicht. Es sind alle in einem Netzwerk, alle auf einer Welt.
Ah! Nimm das, No Man's Sky.
Du kannst ja mal kurz googeln oder, weil du fragtest wegen Radar. Bei Watsim nutzen wir den Euroscope.
Was ist das?
Bei Watsim, das ist das Netzwerk, in dem wir unterwegs sind.
Ach so, okay. VAT Sim, so, okay, da findet man, also wenn ihr googelt, wird ihr wahrscheinlich ein paar Leute, die jetzt am Rechner sitzen, könnt ihr parallel gucken. Also Watsim, VATSIM, Germany. Und dann hier steht dann online fliegen in Deutschland und ihr habt sogar dann, cool, eine Webseite. Da kann man sich da, es flasht mich jetzt gerade total, dass alle in einem Netzwerk sind und dass ein Funkverkehr nachempfunden wird und dass man tatsächlich, ist es dann auch so, dass dann wirklich mehrere Leute von einem Flughafen starten, dass man Landungen, Planungen, das ist ja geil.
Also im Endeffekt kann man das wirklich als Training benutzen. Das beste Beispiel dafür bin wahrscheinlich ich. Ich habe ja auch auch ein Sprechfunkzeugnis für den, also das Ganze nennt sich Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst. Mhm. Das ist im Endeffekt ja ein Schein, der es mir erlaubt, den Sprechfunk auch in der Realität durchzuführen. Mhm. Das habe ich im Endeffekt nach dem Online-Fliegen gemacht und dann so nach dem Motto einfach mal auf Verdacht nach Bremen zur Prüfung mal gucken, ob es reicht.
Und, hat's gereicht?
95%.
Geil. Also, ja. Ja, das ist natürlich, also erstmal Respekt, dass du das hingekriegt hast, aber auch für die Simulation, das zeigt einfach, wie ernst man das auch nimmt. Ne? Also das ist so realistisch und so akkurat. Also das, du musst natürlich diese Prüfung machen, musst dann wahrscheinlich auch Stunden vorher nehmen, ne? Also einfach nur der Form halt halber. Aber man kann sich mit diesen Simulationen wohl so gut vorbereiten, dass man da sehr viel Vorwissen dann auch mitnehmen kann, oder?
Stunden sind in dem Fall, also für das reine BZF, für den reinen Sprechfunk gar nicht nötig. Ich kann tatsächlich nach Bremen zur Bundesnetzagentur hin, guten Tag, ich würde gerne eine Prüfung machen. Mhm. Ja, und dann, ja, also Stunden sind in dem Sinne im Vorhinein nicht nötig.
Okay, das ist also nicht so wie in der Fahrschule zum Beispiel, dass du mindestens, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals musste ich halt über, ich glaube, 24 Stunden oder waren es 12, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl von Stunden auf jeden Fall haben, um diesen Führerschein machen zu dürfen überhaupt. Und das ist in dem Fall dann nicht so.
Wo das natürlich so ist, ist dann natürlich bei der eigentlichen Pilotenlizenz. Das ist ja mal, das ist ja nochmal eine, noch ein, noch eine andere, also, oder anders, diese Sprechfunklizenz ist nochmal von der Pilotenlizenz nochmal unabhängig.
Wie ist das denn, wenn wir schon beim Thema sind, wie ist das denn generell, wenn du jetzt fliegen möchtest? Wie viele Stunden muss man denn haben? Wahrscheinlich auch unterschieden in Klassen.
Für die Privatpilotenlizenz, mhm, sind gesetzlich vorgeschrieben 40 Mindeststunden.
40, okay.
Und aber die erreichst du, also ein Kumpel von mir hat, wenn man das 2013 in den USA seinen Schein gemacht und wir kommen ungefähr auf oder gleich viele Simulatorstunden, würde ich sagen. Und auch er ist mit dem 40 nicht zurechtgekommen. Also das ist die absolute Mindestanforderung, aber das schafft eigentlich quasi keiner.
Was ist so der Durchschnitt? Also wie viele braucht man so durchschnittlich?
Durchschnittlich sind das also 60 bis 70 Stunden sollte man dann realistisch schon rechnen.
Okay. Und ist wahrscheinlich teuer.
Ja.
Hast du Zahlen?
Ja, in Deutschland kannst du rechnen, für den PPL bist du
PPL?
PPL ist die Privatpilotenlizenz.
Okay, ja.
Die beschränkt sich auch nur auf Sichtfliegerei. Das heißt also wirklich Navigation durch rausgucken. Mhm. Da kannst du in Deutschland rechnen, ich sag mal, in einem Verein so rund 10.000, bei einer kommerziellen Flugschule 15.
Okay. Das macht man also nicht mal eben so. 15.000. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt wahrscheinlich andere, wo ein Führerschein kostet ja auch, was kostet ein Führerschein? Ich kann es mir jetzt, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht auf, aber das sind ja auch irgendwie ein paar Tausend. Also eigentlich gar nicht so viel, wenn man mal drüber nachdenkt, also im Vergleich zu anderen Lizenzen eigentlich relativ okay, ja, sogar noch, ne?
Was das halt so extrem teuer macht, ist der, ja, Sprit.
Ja.
Weil das ist ja, das Ganze nennt sich AFGAS, Aviation Gasoline. Das ist nochmal ein eigener Sprit. Und den gibt's einfach, der wird einfach nicht in den Mengen produziert wie normales Autobenzin und ist dementsprechend verflucht teuer.
Ja, das glaube ich. Ist das denn, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum Flugtickets auch nicht so mega günstig sind irgendwie. Also wenn du jetzt irgendwie einen normalen Flug buchst, dann zahlt man ja auch relativ viel. Der ganze logistische Aufwand ist ja natürlich mit drin, aber natürlich auch dann die Spritkosten, also wenn ein Passagierflugzeug fliegt. Das ist ja interessant. Wie wäre das bei dir? Also wenn du dich jetzt lange genug mit der Simulation beschäftigt hast und so, wie viel Prozent oder wie viel Erfahrung nimmst du dann mit, wenn du jetzt Flugstunden anfangen würdest? Hast du das vielleicht schon mal von Freunden oder so oder Leuten, die das gemacht hast, gehört, wie sehr die Simulation ihnen da Sachen abnimmt?
Also was definitiv hilft, ist erstmal so am Anfang diese ja, dieses Vertrautmachen mit den Instrumenten und was ist das überhaupt alles für Schalter, das entfällt schon mal, weil man das ja schon mal kennt.
Warum blinkt das so komisch?
Also ja, dieses ganze Vertrautmachen, das entfällt im Wesentlichen. Mhm. Und wo der Simulator sehr stark hilft, ist dann, ich sag mal, nach der Privatpilotenausbildung in Deutschland, beziehungsweise zum Ende hin der Privatpilotenausbildung in den USA. Was also sehr stark hilft, ist beim Fliegen nach Instrumenten. Mhm. Weil es ja so ist, sagte ich ja gerade, normalerweise fängst du an und lernst das sogenannte Fliegen nach VFR. VFR sind Visual Flight Rules. Mhm. Dann kommt da eben das IFR drauf, also Instrument Flight Rules, wo du dann wirklich nur nach Instrumenten fliegst. Mhm. Und der Simulator hilft da aufgrund dessen, da man ja im Sim quasi wirklich nur die Instrumente hat, was dir ja fehlt, ist das komplette Feeling für die Maschine.
Ja, klar, also so wirklich in der Luft zu sein und auch selber das körperlich mitzumachen, das kann so ein Simulator natürlich nicht ersetzen. Also selbst wenn du den fettesten Aufbau hast mit 1000 Bildschirmen oder du wirklich, es gibt ja auch diese Simulator-Kuppeln, die man zumindest mal bei der NASA gesehen hat, also natürlich für die Raumfahrt, aber die so ähnliche Sachen machen, aber wie die G-Kräfte zum Beispiel auf deinen Körper wirken und dann auch wirklich in dieser Situation zu sein, das ist dann nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer, glaube ich, ne? Oder zumindest, das ist das, was ein Simulator nicht ersetzen kann.
Ja, genau, das ist auch tatsächlich so, dass das zum Teil sehr viel mehr hilft als die Instrumente, die du hast. Das ist total wesentlich genauer, dass du einfach mal das Steuer loslässt und einfach den Flieger mal einen Moment machen lässt. Mhm. Das kannst du im Simulator halt nur bedingt machen.
Das ist interessant. Das ist interessant. Ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast mit diesen zwei unterschiedlichen Arten zu fliegen. Dass es dann einmal dieses Visuelle gibt, wo ich mir vorstelle, dass so natürlich auch die Anfänge von der Fliegerei, darauf fußt das. Ich vergleiche das so gerne ein bisschen mit Seefahrern. Also wenn du Seefahrer bist, dann gibt's ja auch die zwei Arten, dass du natürlich die visuelle Navigation benutzt und dich anhand von all den Sachen orientierst, die die Umwelt dir bietet. Also natürlich die Orientierung der Sterne und wie die Sonne gerade steht und dass du anhand des Meeres auch schon sehen kannst, wie du navigieren musst. Und dann gibt es dann auch diese andere Schiene, dass du elektronische Instrumente hast. Also GPS wäre jetzt so das klassische Beispiel. Wenn du irgendwie auf dem Meer bist und du hast ein GPS-System, dann hast du natürlich dann dieses Kartenfeedback. Aber man sollte halt beide Sachen lernen für den Fall, dass dir dieses GPS dann irgendwann in die Ohren fliegt oder so. Da gibt's ja, ne, also man kann sich nicht nur auf eine einzige Sache irgendwie verlassen. Und das ist beim Fliegen wahrscheinlich sehr ähnlich, ne? Wenn dann zum Beispiel Instrumente irgendwie ausfallen oder es irgendein anderes technisches Problem gibt, dann müsstest du aber trotzdem noch in der Lage sein, dieses Flugzeug in der Luft zu halten und dann zumindest noch eine Notlandung oder so hinzulegen, oder?
Ja, wobei, ich sag mal, da gibt's eine unschöne Geschichte aus den USA von einem Flugschüler. Mhm. Das war kurz nach seiner Prüfung, der ist im Endeffekt die ganze Zeit mit Moving Map auf dem iPad geflogen, als offiziell nur als Backup. Ja, dann ist das Ding aber kurz nach dem Start mal ausgefallen und er hat sich eigentlich in seiner Practice Area um seinen Airport aber komplett verloren, weil er auf einmal das Moving Map nicht mehr hatte.
Oh je. Ja, das ist natürlich der Worst Case. Dieses Visuelle, kannst du das noch ein bisschen erklären vielleicht? Also auf was wir sagen, wir haben ja gerade so ein bisschen den Start so ein bisschen versucht zu erklären für den Laien. Also jetzt bin ich in der Luft. Auf was für Sachen müsste ich denn jetzt achten, wenn ich in der Luft bin? Ganz grob runtergebrochen.
Lassen wir mal das Luftrecht und Luftraumstruktur an der Stelle mal außen vor.
Genau.
Also im Endeffekt orientiere ich mich ganz einfach an markanten Landschaftsmerkmalen. Wenn ich jetzt, wenn ich von Hannover nach Berlin möchte, mache ich es mir ganz einfach und fliege an der A2 lang.
Ah, okay, ja, okay, ja. Kann jeder mal in Google Maps probieren. Aber stimmt, das ist ja offensichtlich. Wenn du nach Paris fliegen willst, guckst du nach dem Eiffelturm.
Na gut, den wird man wahrscheinlich immer sehr spät sehen, aber
Das hängt ja auch von den Sichtverhältnissen ab, ne? Also wir reden jetzt hier wahrscheinlich davon, dass man genug Sichtfeld hat, um überhaupt auf dem Boden alles erkennen zu können. Wie ist das denn bei Regen? Also wie ist das, wenn dir wirklich das Wetter um die Ohren fliegt? Wie sehr hilft dir dann noch visuelle Navigation?
Gar nicht.
Überhaupt nicht, ne?
Also es ist vor allen Dingen, wenn es jetzt im Wetterbericht heißt, 5 Kilometer Sicht, könnte man ja denken, ja, ist doch okay. Ja, aber 5 Kilometer Sicht sind aus 2000 Fuß mal gar nicht.
Okay, wie viel Kilometer müsste man haben, um einigermaßen akkurat sehen zu können?
Ich sag mal, es ist fliegbar ab so 7 Kilometer, 6, 7 Kilometer.
Sechs.
Das geht. Mhm. Das geht, macht aber nicht wirklich Spaß.
Okay, und ideal wäre was?
Ich sag mal, an guten Sommertagen hat man weit über 10 Kilometer, also so 30, 40, 50 Kilometer. Das hast du dann wirklich, wenn es ideal ist.
Mhm, cool. Ja, und die Instrumente, ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, ich sitze in dem Cockpit. Und habe jetzt gute Sicht und kann auch sehr, sehr, sehr weit sehen und kann dieses Flugzeug jetzt erstmal eine ganze Weile gut steuern. Was muss ich trotzdem, trotz guter Sicht, immer noch im Auge behalten? Also angenommen, da passiert jetzt nichts Schlimmes, das Flugzeug ist in Ordnung, das ist technisch okay, da ist kein Ausfall oder so. Was muss ich immer im Blick haben?
Worauf man auf jeden Fall natürlich achten muss, ist, je nachdem, wo du hin bist, natürlich Kurs, ist klar. Mhm. Ansonsten Höhe und damit einhergehend Steig- oder Sinkrate.
Okay. So eine normale Grundhöhe für so ein Standardflugzeug, was wäre das?
Ich sag mal, bei uns hier in der Gegend, also Raum Hannover, ist so die übliche Reiseflughöhe so rund so 2.000 bis 2.500 Fuß.
Das sind umgerechnet in Metern?
Oh, jetzt hast du mich erwischt.
ich kann Fuß, was ist ein Fuß?
Du kannst ungefähr sagen, Höhe in Fuß durch 3 sind ungefähr Meter.
Ah, okay, alles klar. Ungefähr. Also wie viele Kilometer sind wir dann in der Luft?
Wenn wir mal von 2000 Fuß ausgehen, sind das so ungefähr 600 Meter.
600, einen halben Kilometer ungefähr.
Mhm. Ja.
Okay. Ist aber hoch genug, also da möchte niemand runterfallen.
Nee. Das sollte man vermeiden.
Du merkst, es ist für mich ich bin, was Videospiele oder generell so Sachen betrifft, ich bin halt total komplett so der Arcade-Typ. Also wenn es einen Flugsimulator geben würde für mich, dann würde es wahrscheinlich so komplett nach diesem Sega-Design sein. Vielleicht kennst du so diese Sega-Fishing-Games oder so, wo man innerhalb von einer Minute 10 Fische sammeln muss, fangen muss oder sowas alles. Und so ähnlich würde das bei mir wahrscheinlich auch mit so einer Flugsimulation sein. Dann würde das wahrscheinlich Sega oder irgendwie Arcade Flight Sim, was gar nicht zusammenpasst im Namen, aber sowas, wo man halt, oder Pilot Wings ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also ich bin eher so der Typ, ich kenne Pilot Wings und oder ähnlich gelagerte Spiele. Es gibt auch so 2, 3 andere Sachen, die auch so in die Richtung gehen. Da wird das ja alles ganz einfach gemacht. Das hat ja gar nichts mit Simulation zu tun. Da geht es einfach nur um dieses ein bisschen rumfliegen und fertig. Und deswegen versuche ich das jetzt gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, weil Simulation ist ja die knallharte Realität. Und das sind überhaupt erstmal also so Manöver, die du dir eigentlich einfach vorstellst als normaler Laie irgendwie so, wo du denkst so, ja, starten und abheben und in der Luft sein und dann wieder landen. Das sind so Dinge, die sind in der Realität natürlich weitaus komplizierter, als es dann den Anschein hat deswegen. Und so Sachen, dass zum Beispiel dieses Flugzeug dann einen Linksstrahl hat durch die Propellerbewegung und so, das hätte ich nicht gewusst, weil ich sowas ja nie nachvollzogen habe. Aber was in Spielen immer krass ist, und vielleicht können wir dazu jetzt auch noch mal ganz kurz den Vorgang schildern, ist ja immer die Landung. Also wer früher Top Gun auf dem NES gespielt hat, der weiß, dass die Landung auf dem Flugzeugträger eine ganz furchtbare Sache war. Kennst du das Spiel? Hast du das schon mal gespielt?
Nee, kenne ich nicht, aber ich kann noch aus dem FSX sagen, Flugzeugträgerlandungen sind schwierig. Verflucht schwierig. Und wenn man dann noch ein typisches Nordseewetter hat, dann wird es richtig unangenehm. Aber ja.
Wie viel Strecke hat man eigentlich auf so einem Flugzeugträger zum Landen? Da muss man ja wirklich, da gibt's ja extra am Ende diese Auffangseile, ne? Und irgendwie ist ja auch der Flugzeugträger an sich nicht besonders lang, ne? Wie viele Meter sind das? Hast du das im Kopf?
Das wären knapp 300.
300, boah.
Also gesamte Trägerlänge, davon nutzbar als Landebahn, ich würde mal schätzen 270.
270 Meter. Ja, krass. Also das ist in Actionspielen schwer und in Realität wahrscheinlich wirklich etwas, was super, super knifflig ist. Jetzt sind wir mit unserem Passagierflugzeug in der Luft und müssen irgendwann mal landen. Worauf muss ich denn bei der Landung achten?
Nur kurz zur Orientierung, wir sind noch in der Cessna oder meinen wir jetzt bei einer Verkehrsmaschine?
Ich würde mal sagen, wir sind noch in der Cessna.
Alles klar, gut. Also was erstmal wichtig ist, dass man seinen Sinkflug so koordiniert, dass man, dass man eben nicht zu viel Höhe in zu kurzer Strecke abbauen muss. Also lieber etwas früher anfangen zu sinken, als zu spät. Weil das Problem ist ja, wenn du steil sinkst, baust du auch gleichzeitig viel Geschwindigkeit auf, die du beim Landen absolut nicht gebrauchen kannst.
Verstehe. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck Kaffee genommen. Verstehe. Ich versuche es gerade mal aus meiner Erfahrung als Passagier in einem Flugzeug zu nehmen. Der Landeanflug in so einem Passagierflugzeug, der beginnt sehr früh. Wahrscheinlich deshalb, oder?
Ja, genau. Also man kann... warte mal, da müssen wir noch ein neues Thema anfangen, damit das Sinn macht. Lassen wir das. Also man kann so in etwas sagen, dass man wenn man auf 2200 Fuß fliegt, so etwa so 5 bis 10 Minuten vorher schon mal mit dem Sinkflug beginnt, so dass man eben, wenn man am Platz ist, in Platzrundenhöhe ankommt.
Mhm. Okay. Abgefahren. Geht schon relativ früh los. Mal angenommen, dieses Sinken gelingt mir, ne? Also ich mache alles richtig und dann habe ich jetzt schon die Landebahn vor mir. Jetzt wird's also brenzlig. Was passiert?
Du hast im Regelfall schon etwas vorher die Landeklappen auf die entsprechende Position gesetzt. Das ist auch immer abhängig von unter anderem von der Länge der Landebahn und vom Flugzeuggewicht.
Mhm. Kannst du da Beispiele nennen? Also für so eine durchschnittliche Landebahn, was müsste ich dann nehmen?
Also bei einer Cessna ist es ja so, die hat 3 Klappenstufen im Regelfall, 10, 20, 30 Grad.
Mhm.
Wenn man jetzt in, sagen wir mal, Hannover anfliegt, da reichen 10 Grad, weil du hast ja Platz ohne Ende.
Okay.
Wenn man jetzt bei uns auf dem Arlo landen will, da würde ich schon so 20 bis 30 Grad nehmen. Mhm. Einfach weil wir da, das ist ein kleiner Platz, da haben wir eine Graspiste mit einer nutzbaren Länge von knapp 1000 Metern. Plus ein Wald drumherum, sprich, da müssen wir etwas steiler anfliegen und die Klappen bremsen dann eben entsprechend, sodass dieser etwas steilere Anflug sich auf die Geschwindigkeit nicht in dem Maße auswirkt.
Mhm. Okay, dann Landeklappen sind ausgefahren. Was passiert jetzt?
Jetzt ist es so, dass man im Endeffekt den Sinkflug übers Gas reguliert und die Ausrichtung über Höhen, Quer- und Seitenruder. Also es ist nicht so, dass man dann was man auch im Rest des Fluges tut, die Höhe übers Höhenruder reguliert, durch Drücken oder Ziehen, sondern hier ist es tatsächlich so, dass man die Maschine im Endeffekt austrimmt auf den gewünschten Sinkflug. Das sind meistens so ungefähr 500 Fuß pro Minute, ein bisschen weniger im Endanflug.
Mhm.
Und die Sinkrate, die kontrolliert man dann übers Gas.
Okay, interessant. Also da wird das Flugzeug gar nicht so nach vorne geneigt mit der Nase nach unten geneigt irgendwie, weil das ist ja genau das, was man verhindern möchte. Davon würde das Flugzeug ja sehr wahrscheinlich einfach nur schneller werden, sondern
es würde erstens schneller werden und du würdest zweitens zu schnell zu viel Höhe abbauen.
Ja, genau. Also diese waghalsigen Action-Manöver, die ihr in Michael Bay-Filmen gesehen habt, ist alles Quatsch. Sondern da muss man tatsächlich dann die Geschwindigkeit des Flugzeugs drosseln, ja?
Genau, bei der 172 ist eine Endanfluggeschwindigkeit von etwa 70 Knoten. Mhm.
Okay, jetzt ist dieser Sinkflug uns geglückt. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben den Funkverkehr auch, wir haben die Landegenehmigung und alles ist gemacht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir setzen auf. Was passiert da mit dem Flugzeug?
Also was im Endeffekt kurz vorm Aufsetzen passiert ist, wir sind ja immer noch in der Sinkrate von ja, ungefähr 300 Fuß. Mhm. Die reduzieren wir, indem wir die Nase etwas anheben. Nehmen die Nase dann weiter hoch, um darüber Geschwindigkeit abzubauen. Mhm. Ja, und ab einer gewissen Geschwindigkeit und Höhe kommt man dann in den sogenannten Bodeneffekt, mhm, der die Maschine noch ein bisschen noch etwas länger in der Luft hält. Mhm. Man baut also weiter Geschwindigkeit ab und dadurch, dass die Luftströmung über den Tragflächen eben geringer wird, nimmt eben der Auftrieb ab und die Maschine setzt sich dann quasi zwangsläufig sanft auf die Bahn, dadurch, dass man eben ja, ihr den Auftrieb nimmt, indem man ihr die Geschwindigkeit nimmt.
Ah, verstehe. Okay. Und jetzt sind wir auf dem Boden. Das Flugzeug rollt jetzt mit den Reifen über den Boden drüber. Was jetzt?
Jetzt nehmen wir langsam Druck vom Höhenruder, setzen dadurch das Bugfahrwerk auf und gehen dann eben vorsichtig in die Fußbremsen.
Okay.
Es ist ja so, dass du im Flieger das Seitenruder steuerst du ja über Pedale. Mhm. Und die Radbremsen rechts und links steuerst du ebenfalls über die Pedale, indem du das entsprechende Pedal drückst. Das ist dann quasi eine Bewegung wie beim Gaspedal.
Ah, verstehe.
Das ist dann aber im Endeffekt Bremse. Jedes, also rechtes und linkes Rad hier einzeln.
Mhm. Cool. Okay. Also wir sind auf der Landebahn, wir rollen jetzt drüber, wir werden so langsamer. Oh, wir sind gelandet. Jetzt wird die Maschine ausgeschaltet und du hast uns soeben die Landung erklärt. Vielen Dank. Ja. Und das ist jetzt, wir reden jetzt nur über dieses kleine Flugzeug, über diese Propellermaschine. Das sind wahrscheinlich, je nachdem, also so eine Simulation bietet den Vorteil, dass wir so ähnlich wie in einem Autorennspiel wie zum Beispiel bei Gran Turismo, einfach mal in jedes andere Auto mal reinsteigen können und die physikalischen Eigenschaften und die Eigenheiten von diesem Wagen mitbekommen. Und so stelle ich mir das jetzt auch so ein bisschen bei einer Simulation vor. Dadurch, dass ich habe jetzt die Simu und ich kann jetzt verschiedene Flugzeugmodelle ausnehmen, das wird wahrscheinlich auch alles akkurat unterschieden, ne? Also wenn ich jetzt ein anderes Flugzeug nehme, dann muss ich halt auf ganz andere Sachen achten. Was wären denn so die grundlegenden Verschiedenheiten?
Also was sich eigentlich primär unterscheidet, sind vorrangig erstmal die Geschwindigkeiten, an denen man die gerade beschriebenen Aktionen durchführt. Mhm. Das ist entsprechend natürlich, je größer und schwerer die Maschine, entsprechend höher die Geschwindigkeiten. Und das ist eigentlich der Punkt, weshalb es was etwas größere Flugzeuge schwieriger zu fliegen macht, mhm, abgesehen von der von dem Mehr an Technik, was da drin steckt. Mhm. Es ist einfach so, dadurch, dass die Maschine aufgrund der Größe und des Gewichts schneller fliegen muss, müssen diese beschriebenen Schritte einfach in schnellerer Folge ablaufen.
Oh, krass. Okay. Also das, wenn ich schon überfordert bin mit dieser kleinen Propellermaschine, die wir gerade beschrieben haben, dann sollte ich gar nicht drüber nachdenken, in eine modernere Maschine einzusteigen, wenn ich das nicht auf die Reihe kriege. Ist das denn so, dass so Propellermaschinen auch generell so für Fluganfänger auch wirklich der Start sind, um diese Basics beizubringen? Oder kann man auch direkt mit den schnelleren Flugzeugen starten?
Nein. Du fängst eigentlich, also der absolute Klassiker ist echt die Cessna 172, da fangen eigentlich ja, quasi alle drauf an. Mhm. Oder die kleine Schwester, die 150, das ist im Endeffekt die Zweisitzen-Variante von der 172. Die 172 ist ja viersitzig, mhm, ist aber vom Prinzip her das gleiche Flugzeug. Das ist im Endeffekt der Klassiker für den Einstieg.
Sehr interessant, cool. Jetzt habe ich gar nicht nach Passagierflugzeugen gefragt. Das ist wahrscheinlich noch was anderes. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das alle sich im selben Netzwerk befinden. Kann man in den X-Plane dann auch zu zweit fliegen? Also hat man dann auch seinen Co-Piloten dabei?
Das funktioniert tatsächlich so nicht. Also der X-Plane und ich hatten eine Shared-Cockpit-Funktion. Aber der ganze, ich sag mal, X-Plane interne Multiplayer-Part, der ist eigentlich auf LAN ausgelegt.
Ach so, okay. Also müsste man... Ah, verstehe.
Es geht auch über Internet, Stichwort Portweiterleitung, aber das ist immer ein unglaublicher Krampf.
Glaube ich. Also da sollte man sich am besten halt... Gut, aber macht bei so einer Simulation ja dann auch irgendwie Sinn, sich dann im selben Raum irgendwie zu befinden. Man ist ja normalerweise in einem Cockpit auch irgendwie zu zweit.
Ja, also so kann man das machen, aber ich sag mal, also online fliegen plus Shared Cockpit, das geht nicht.
Mhm. Interessant. Das bin ich hier gerade am gucken. Also was ich total kurios finde, ist, dass es tatsächlich eine Mobilversion von Plane X gibt. Hast du die mal ausprobiert?
Nein.
Irgendwie beißt sich das doch auch, ne? Also so auf Mobiltelefon.
Wundert mich auch, das Laminar das macht, das verstehe ich auch nicht, aber ja.
Nee, ich sehe auch gerade hier, sie werben auch im Trailer direkt mit Militärflugzeugen, wo Bomben abgeworfen werden und so. Ich glaube, das hat etwas anderen Fokus.
Ja, also wo du das gerade sagst, das geht im X-Plane im Prinzip auch. Ich sagte ja anfangs, dass ich zwei Simulatoren benutze.
Genau, lass uns nochmal über die zweite reden.
Im Prinzip kann man die militärische Luftfahrt im X-Plane simulieren, aber auch nicht in der Tiefe, wie wir das eigentlich machen. Deshalb haben wir eben den DCS, den Digital Combat Simulator, als ja für die militärische Simulation. Und da ist es so, dass es der DCS an sich ist erstmal kostenlos und kommt mit zwei Flugzeugen.
Ja.
Einer russischen Su-25 und einer P-51 Mustang. Und dann ist es aber, die sind von der Tiefe auch, also von der Simulationstiefe auch schon echt anspruchsvoll. Dann ist es aber so, dass man beim DCS jedes weitere Flugzeug, was man gerne hätte, dazu kaufen muss. Und zwar wirklich zum Vollpreis. Also da kostet ein Flugzeug dann schnell mal $60. Aber die sind auch eben entsprechend simulationstief. Also das Komplexeste, was wir da haben, ist die A10C. Das Ding hat ein Ingame-Handbuch. Das ist nicht das echte Handbuch der Maschine. Allein das Teil hat 700 Seiten.
700 Seiten! Oh, das schlägt ja alles, was im Computerspielbereich je rausgekommen ist. Ich kann mich an die alten Verpackungen von so Amiga-Simulationen erinnern. Ich weiß gar nicht, die Namen habe ich nicht mehr drauf, aber da waren auf jeden Fall, es waren diese Big Boxen, wo dicke Anleitungen drin waren und die hatten vielleicht 100, lass es höchstens 200 Seiten irgendwie sein. 700 Seiten, alter Schwede. Und das ist nicht mal das richtige Handbuch. Also das echte, realistische, was man normalerweise lesen müsste, das geht, wie groß ist das?
Das echte POH weiß ich gar nicht, aber ich würde jetzt mal so, also mehrere tausend.
Alter Schwede. Abgefahren. Ja, krass. Und die militärische Flugsimulation, ist es auch tatsächlich das, was bei Trainingssessions auch vom Militär eingesetzt wird?
Was für eine Software die benutzen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber der DCS ist, wenn ich das einordne, ich sag mal, ähnlich wie X-Plane, aber eben auf militärische Flugsimulation fokussiert.
Aber da ist jetzt nicht so gut, also du kannst es nicht so gut nachvollziehen, ob das auch dich so gut vorbereiten kann wie der X-Plane. Oder gibt es da auch Erfahrungsberichte?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber als Trainingsprogramm für einen Jetfighter-Trainee würde ich es nicht benutzen. Es ist eine anspruchsvolle Simulation, aber dann doch im Endeffekt für den Endverbraucher gemacht.
Ja, also ein bisschen komplizierteres Battlefield.
ein bisschen viel komplizierter, aber ja.
Ja, okay, aber ich glaube, da müssten wir dann auch jemanden haben, der das vielleicht auch mal gemacht hat, aber dann gibt es da wahrscheinlich auch Probleme, dann öffentlich drüber zu reden, wahrscheinlich gibt es dann auch Auflagen, aber die, aber mich beeindruckt das mit X-Plane. Also es ist ja wirklich, man kann das, ich sehe hier auf der Webseite, man kann auch für jemanden, der jetzt ein bisschen Blut geleckt hat und dann mal gucken möchte, wie das so ist, es gibt auch eine Demo-Version, ne? Die für Mac, Windows und Linux tatsächlich auch, also für alle Systeme, wer der jetzt denkt so, okay, was die da jetzt beschrieben haben, starten, landen, das kriege ich ja auch hin. Die können das gerne mal in der Demo ausprobieren. Das ist echt mega faszinierend und wir haben jetzt gerade mal an der Oberfläche gekratzt, weil du hast ja selber gesagt, also es gibt ganz viele verschiedene Flugzeugtypen. Wir haben jetzt überhaupt noch gar nicht über Passagierflugzeuge an sich gesprochen. Wir haben es gibt diese ganzen Zwischenstufen zwischen der Kästner und den ganzen anderen Flugzeugen und so. Und dann hast du ja auch angedeutet, dass es verschiedene Wetterbedingungen gibt, dass es verschiedene Flughafen gibt, es gibt verschiedene Flugrouten, die alle unterschiedliche Anforderungen haben. Also im Prinzip sind dort die Möglichkeiten ja unendlich groß. Und wenn die Simulation wirklich seit fast ungefähr 25, 30 Jahren entwickelt wird sozusagen, dann steckt ja wahrscheinlich auch ein unfassbarer Content irgendwie drin.
Ja, also ich sag mal, um das vielleicht nochmal zu sagen, es ist erstmal prinzipiell, die komplette Welt ist drin.
Die komplette Welt ist drin. Wie jetzt? Also ich kann jetzt mit meinem Passagierflugzeug von Düsseldorf aus nach Bangkok fliegen?
Kannst du machen, wenn du deine 12 Stunden Zeit hast. Kannst du
das machen. Ist ja alles Echtzeit, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann jetzt nicht einfach auf Zeitraffer drücken.
Es gibt eine Zeitrafferfunktion, aber also spätestens beim Online-Fliegen würde ich sein lassen.
Okay, aber gut, okay, aber normalerweise 12 Stunden, ne, sag mal, es ist ja wirklich andere Seite des Globus nach Bangkok. Da ist die ganze Welt drin?
Ja.
Ich kann jetzt auch in die Arktis fliegen.
Ja.
Ich kann jetzt auch, ey, das alter Schwede, ich bin so geflasht, das ist ja richtig geil. Also, okay, abgefahren. Ich glaube, das ist alleine schon ein Grund, da mal reinzugucken. Irgendwie, die haben die ganze Welt nachgebildet. Und sieht das, und ist das auch so akkurat wie, ich weiß nicht, wie akkurat ist das? Also gibt's da irgendwie Daten, wie genau die Welt nachgebildet ist?
Also ich kann dir sagen, dass so Straßen- und Häuserdaten, das haben sie sich über OpenStreetMap geholt. Also das ist schon verdammt akkurat. Mhm. Und die Airports sind, ja, ich sag mal, die großen, die sind schon sehr, sehr gut nachgebaut, standardmäßig.
Also so die also Sachen wie Düsseldorf oder was ist in Deutschland noch groß? Berlin, Tegel.
Köln, Stuttgart, München, die sind alle wirklich, wirklich gut gemacht.
Auch wahrscheinlich die amerikanischen Flughäfen, ne? Also der von New York und so.
Ja, generell muss man sagen, dass so die Objektdichte und der Detailreichtum in den USA noch ein klein wenig höher ist als im Rest der Welt. Mhm. Das dürfte aber einfach dem geschuldet sein, dass Laminar aus den USA kommt.
Ja, klar. Okay. Es ist ja auch schwierig für so ein Unternehmen, die irgendwo in einem bestimmten Land sitzen, auf Daten aus dem Ausland irgendwie zuzugreifen. Das Problem haben ja auch tatsächlich andere Simulationen. Es gibt, also man denkt jetzt, das ist relativ einfach nachzubauen, aber tatsächlich nicht, weil ich kenn's jetzt aus meinem Job an den anderen Bereichen ist es zum Beispiel auch sehr schwierig, zum Beispiel alleine schon gewesen, Originaldesigns von anderen Autos irgendwo herzukriegen. Also kann mir vorstellen, dass es für so eine Flugsimulation dann auch ein ziemlicher Krampf ist. Und du kannst ja auch nicht einfach zu jedem Flughafen hinfliegen und dir dort Fotos schießen. Das geht ja aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht. Da braucht man erst Genehmigung für. Und man muss überhaupt erstmal die Daten herzubekommen. Also Sicherheitsprobleme sehe ich da vor allen Dingen im Vordergrund, gerade jetzt vor dem Hintergrund von Anschlägen und so. Ich glaube, das wird nicht einfach jeder Flughafen einfach mal so rausgeben.
Nee, das ist ziemlich schwierig. Aber angesichts dieser Einschränkung, muss man echt sagen, haben sie insgesamt echt gut hingekriegt. Also ja, und dann gibt es ja noch jeweils Add-on-Szenerien, die man dann nochmal installieren kann, die das dann wirklich eben exakt nachbilden, wo dann eben die Genehmigungen vorlagen. Mhm. Aber die muss man halt auch nochmal extra kaufen.
Okay, ja gut. Also das sind aber so Add-ons, die man dann nach und nach dazu holen kann. Wenn man jetzt kommt natürlich die berühmte Consumer-Frage, was muss ich denn alles bezahlen, wenn ich alles haben will?
alles. keine Ahnung, das wird verflucht teuer.
Ja.
aber ich sag mal, im Endeffekt baut man sich da so ein Grundstock auf in der Gegend, weil es ist eigentlich so, dass man früher oder später bildet sich so ein Bereich auch raus, in dem man regelmäßig unterwegs ist. Da holt man sich dann das, was man meint haben zu müssen, und dann ist gut. Also ich sag mal, ich zum Beispiel mache überhaupt gar keine Langstreckenflüge. Also ist mir beispielsweise Bangkok total egal, wie es da aussieht.
Mhm. Klar, also das kommt drauf an, was für Ambitionen man dann wahrscheinlich auch hat und auf was für eine Art von Flugzeug man sich auch konzentrieren möchte. Weil mit einer kleinen Cessna kannst du natürlich jetzt nicht so große Strecken zurücklegen als mit einer Boeing. Und deswegen wirst du dann wahrscheinlich die Simulationsumgebung dann auch auf das anpassen, was du dann auch tatsächlich üben möchtest. So, aber trotzdem abgefahren, dass die theoretisch die ganze Welt da drin ist. Krass. Krass, das ist wirklich krass. Ja, also, ne, hallo, No Man's Sky. Da kannst du noch was lernen. Super faszinierend. Ich würde jetzt am liebsten dann auch noch mal irgendwie nachfragen, wie das ist mit Passagiermaschinen, und da auch noch mal so einen Start- und Landevorgang irgendwie nachmachen. Aber ich glaube, dann sitzt man hier 3 Stunden.
Also ist es tatsächlich so, dass man mit den großen Passagiermaschinen, würde ich sagen, ist es unterm Strich sogar dadurch, dass die Basics zu dem Zeitpunkt normalerweise sitzen, ich gehe jetzt mal von einer normalen Ausbildung aus, ist es so, dass es da sogar fast weniger stressig ist, weil eben, wie gesagt, die Basics sitzen, und man hat in den Passagiermaschinen sehr viel Automatismus. Die Dinger können ja mittlerweile sogar selbstständig landen, wenn es sein muss.
What? Echt?
Die Boeings, die haben zum Teil 2 Autopiloten. Da ist es dann, also der Anflug, das gibt es ja schon lange, dass die den automatisiert abfliegen, das sogenannte ILS, Instrument Landing System, das die Maschinen im Endeffekt bis über die Bahn führt,
ja.
Inklusive Sinkflug. Und was halt bislang gefehlt hat, war eigentlich ein automatisiertes Abfangen. Beziehungsweise, das war eine rechtliche Geschichte, weshalb das die Piloten gemacht haben. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass es von manchen Airlines sogar Direktiven gibt, die Landung automatisiert zu machen, da der Autopilot das ja deutlich sanfter könne als der Mensch.
Ah, verstehe. Da gibt es ja auch 300 verschiedene Mechanismen, um irgendwie irgendwelche Arten von Komplikationen zu verhindern. Also man hat 2 Piloten, die Piloten essen unterschiedliche Mahlzeiten, falls der eine Vergiftung durchs Essen bekommt, dann gibt es diese ganzen Systeme, die Autopilotensysteme und die ganzen Instrumente und Sicherheitsabfragen, und dann wird hier und da nochmal kontrolliert. Es ist ja unglaublich selten, dass so ein Passagierflugzeug überhaupt abstürzt, oder?
Ja, also auch wenn man manchmal in den Nachrichten einen Eindruck hat, aber es ist tatsächlich extrem selten. Also wenn, dann müssen da wirklich schon mehrere Dinge schiefgehen, die ineinander greifen. Also wenn mal mit nur einem Event passiert da nicht viel.
Okay, man hört ja auch generell sehr wenig darüber. Also so ein Flugzeugabsturz ist natürlich tragisch, aber im Vergleich zu anderen Unfällen, sagen wir mal zum Beispiel Verkehrsunfällen mit dem Auto, sind die Zahlen halt relativ gering. Ne? Also wenn man das vergleicht mit der Anzahl an Flugzeugen, die jeden Tag abheben und landen, es stürzen echt relativ wenige ab. Irgendwie. Und selbst wenn es mal Probleme gibt, gelingt dann doch noch mal oft irgendwie das Problem in den Griff zu kriegen, und dann hörst du davon in der Presse eigentlich auch nie was.
Ja, das kommt noch dazu. Also ich sag mal, wenn man mal was hört, dann ist halt richtig was passiert, und diese, ja, ich sag mal, kleineren Zwischenfälle, die, ja, ich sag mal, wenn die behoben sind, dann interessiert sich da ja niemand für, sag ich jetzt mal.
Ja, genau. Ja, es ist ja halt eben etwas, was in den Nachrichten dann irgendwie auch nicht vorkommt. So. Ja, krass, ey. Also heftig. Vielleicht können wir irgendwann mal ein Follow-up machen und uns mal ganz konkret nur auf so Passagierflugzeuge konzentrieren. Wir sind jetzt erstmal nur so ein bisschen auf die Cessna eingegangen. da empfehle ich auch mal sich, ich habe hier gerade mal parallel geguckt auf YouTube, weil da gibt's halt auch Videos, wo dann irgendwie Leute dann diese Flüge irgendwie nochmal machen. Ist echt faszinierend. Die, ich glaube, das würde ich jetzt mal so vorschlagen. Also wenn das Thema anschlägt, dann lass uns doch mal das nächste Mal nochmal über diese ganze Luftfahrt mit Passagierflugzeugen schnacken, weil ich glaube, da gibt's dann auch nochmal da können wir, glaube ich, auch nochmal eine Stunde drüber reden, auf was man da alles achten muss.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, worauf wir ja jetzt quasi fast gar nicht eingegangen sind, was auch nochmal fast ein eigenes Thema ist, ist eigentlich dieses komplette Thema der Online-Fliegerei. Weil ich sag mal, selbst wenn man halt die Maschinen so weit beherrscht und sich dann einen Account erstellt bei Watson zum Beispiel, sitzt man trotzdem nochmal vor einem riesigen Berg an neu zu lernendem Wissen. Weil dann eben diese ganze Geschichte, ich sag mal, Kommunikation dazu kommt. Die Tatsache, du hast auf einmal einen anderen Menschen gegenüber, Luftrecht kommt dazu. Also das ist.
Ist auf jeden Fall ein Riesenblock, den es dann irgendwie auch zu beachten gibt irgendwie. Also es ist nicht mal eben starten und losfliegen, sondern du musst dich dann mit den. Wahrscheinlich, jetzt hast du gerade Luftfahrtregeln gesagt, da gibt es ja wahrscheinlich auch Unterschiede je nach Luftraum, ne? Also wenn du in ein anderes Land fliegst, dann gibt es da ja auch andere Regeln, oder?
Nicht nur in einem anderen Land. Es ist tatsächlich so, dass es allein, ich nehme jetzt mal als Beispiel Hannover, weil ich halt von hier komme, da haben wir allein um den Flughafen Hannover haben wir insgesamt 3 verschiedene Lufträume, die ich sag mal, einfach so da lang fliegen, deutlich restriktiver gestalten.
Oho, okay. Also gar nicht so, also nicht mal auf Landesebene kann man das unterscheiden, oder doch Landesebene, auf Landesebene kann man es unterscheiden und innerhalb dieser Landesebenen gibt es auch nochmal Unterschiede, je nachdem, an welchem Flughafen du dich befindest und so.
Genau.
Oh, krass.
Also ich sag mal, die vielbesungene Freiheit über den Wolken, die ist gar nicht so frei.
Ja, ich vor allen Dingen musst du da auch ganz schön viel auswendig lernen, oder? Also wenn du jetzt, gut, also als Pilot bist du ja normalerweise immer in einer bestimmten Region unterwegs, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man sich diese 2, 3 verschiedenen Eigenheiten, aber wenn du international unterwegs bist, dann musst du da ganz schön viel auf der Kappe haben, oder?
Es gibt ja entsprechende Luftfahrtkarten.
Ach so.
Wo das entsprechend eingezeichnet ist.
Ah, okay, also es ist so etwas wie, kannst du das nochmal genau erklären?
Ja, es sind im Endeffekt normale Landkarten. Da sind auch zum Beispiel Straßen drauf. Also die Karten, die man jetzt als Privatpilot benutzt, dann gibt es nochmal welche nur rein für Instrumentenflug, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die man als Privatpilot benutzt, wenn man VFR unterwegs ist, das sind im Endeffekt ganz normale Karten. Da sind Straßen drauf, da sind Hindernisse drauf, wie zum Beispiel Windräder. Orte sind da eingezeichnet, also im Endeffekt eine ganz normale Karte, aber eben auch daneben auch Lufträume.
Ah, okay.
Die man beachten muss. Warte mal. Such gerade mal.
Ja. Das ist interessant. Ich überlege gerade, wie wir das jetzt gerade so ein bisschen abrunden. Also ich glaube, was wir aus dem Gespräch jetzt auf jeden Fall mitnehmen konnten, ist, dass man, also du hattest im Discord auch die angedeutet, dass die Simulationen so weit vorbereiten können, dass du diese Prüfung mal schaffen kannst. Also das mit dem Funkverkehr hast du ja gerade gesagt, 95%. Die entsprechende Vorbereitung kannst du halt mit X-Play dann irgendwie auch machen. Also es ist eine wunderbare Ergänzung eigentlich zu dem dem normalen Flugtraining, das du auch mit dazu hast, zu der echten Sache, zu the real thing sozusagen, weil du dann die ganzen Instrumente lernen kannst, weil du lernst, auf bestimmte Sachen zu achten, weil du Regeln hauptsächlich lernst, ne? Also die Simulation kann dir beibringen, auf diese Dinge musst du achten, diese bestimmten Verhaltensregeln musst du beibehalten und so. Das sind so Sachen, die diese Simulation auch irgendwie leisten kann. Ist es denn üblich, dass die Leute auch, das würde ich jetzt noch im Abschluss noch fragen, ist es üblich, dass Leute, die Flugstunden nehmen, so etwas dann auch in den Simulator dann auch nachvollziehen? Oder gibt es auch wirklich Puristen, die sagen, ich nehme diese Flugstunden und fertig?
Ich sag mal, dass ich würde sagen, es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt, dass der Flugsimulator ergänzend da durchaus mal dazukommt.
Okay. Ist aber jetzt kein Regelfall, also ist auch keine Voraussetzung oder irgendwie so.
Nein, also es ist, ich sag mal, du kannst im Endeffekt auch, ich sag mal, ganz normal zur Flugschule gehen, deine praktische Ausbildung da machen, zu Hause die Theorie büffeln und gut, aber der Simulator ist da halt wirklich sehr, sehr unterstützend. Hm.
Okay, also ist durchaus empfehlenswert, dass man da zumindest mal reinguckt, auch wenn man nicht besonders computeraffin ist. Oh Gott, ich sehe gerade die Karte.
Das ist der Bereich Hamburg.
Weil das verlinke ich dann auch im Post. Keine Angst, das boah. Okay, das ist der Bereich Hamburg.
Ja, genau.
Okay, was bedeutet
das? Ja. Das Gelbe in der Mitte ist die eigentliche Stadt. Mhm. Dann haben wir ja, oder fangen wir ganz in der Mitte an, da hast du einmal grob die Form des Airports.
Genau, ja.
Dann, wie gesagt, gelb, die Form der Stadt. Mhm. Dann, was da in so drei Armen in pink oder rosa drumherum geht, das ist die sogenannte Kontrollzone von Hamburg. Also in dem Bereich ist der Tower zuständig. Mhm. Dann haben wir, was haben wir da noch Schönes? Haben wir hier die Punkte November und Sierra, nördlich und südlich.
Ja.
Das sind sogenannte Pflichtmeldepunkte, also Punkte, über die du fliegen musst, wenn du mit deiner Cessna unterwegs bist, wenn du in diese Kontrollzone rein willst. Da gibt es auch bestimmte Routen.
Okay.
Und diese Routen, das sind quasi die Anfangspunkte der Routen, wenn du aus Süden bzw. Norden kommst. Das heißt, wenn du nach Hamburg rein willst, dann meldest du dich eben, was weiß ich, Hamburg Turm, Delta Echo Papa, Sierra Bravo, Sierra 1 in so und so viel Fußhöhe.
Okay.
Und dann geht das eben entsprechend weiter. Einflug in die Kontrollzone frei über Sierra 1, Sierra 2. Melden Sie Sierra 2 in, was weiß ich, 1500 Fuß.
Du hast es gerade gesagt, man kann nicht einfach abheben und quer durch die Luft fliegen, wie es einem beliebt, sondern man muss wirklich dann auch Routen einhalten, sich in der Luft an Regeln halten, bestimmte Sachen beachten. Und sobald du irgendwie davon abweichst oder irgendwie was anderes machst, dann ist es nicht nur verdächtig, sondern du würdest dann auch, musst du dann wirklich Strafe bezahlen für das irgendwie, oder was passiert da, wenn du dich nicht an die Regeln hältst?
Das ist ein Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung und wird verflucht teuer.
Okay, also das lässt sich ja auch alles tatsächlich auf dem Radar dann nachvollziehen, ne? Also da gibt's ja wirklich ganz eindeutige Beweise, es wird ja wahrscheinlich alles protokolliert.
Ja, genau. Um nochmal kurz was zu sagen zu der Karte, da haben wir dann um die Kontrollzone herum diese blauen Ringe.
Ja.
Der innere blaue Ring, da steht dran ein D und ein C. Mhm. Das ist also ein sogenannter Charlie-Luftraum.
Okay.
Das heißt, da ist dann Bremen Radar zuständig, also Anflugkontrolle Hamburg. Und ich darf, wenn ich VFR unterwegs bin, darf ich in diesen Charlie-Luftraum ohne Genehmigung durch Bremen Radar nicht rein. Das heißt, für mich in dem Fall nicht höher als 2500 Fuß.
Okay. Da stehen ja auch diese Zahlen. Oh krass, das sieht kompliziert aus. Das sieht kompliziert aus.
Wenn wir mal die Südostecke nehmen, da haben wir auch nochmal das Delta Charlie.
Ja.
Da haben wir ja unten die 2500, das ist die Untergrenze. Mhm. 2500 Fuß und ja, wie gesagt, da darf ich eben als VFR-Flieger nicht rein. Ohne Genehmigung.
Okay. Interessant. Und die Genehmigung, wie bekommst du die?
Da würde ich dann eben entsprechend bei Bremen Radar nachfragen. Mhm. Als Beispiel, was weiß ich, Delta Echo Triple Bravo von südlich Hamburg auf dem Weg nach Kiel in 3000 Fuß, bitte Durchflug durch den Charlie-Luftraum und dann wird das eben entsprechend genehmigt oder halt nicht.
Boah, ich merke schon, ganz schön komplex. Ja, es gibt viele Regeln zu beachten. Also wenn man das nicht weiß, dann öffnet sich da wirklich eine komplett neue Welt irgendwie. Auch alles über den Wolken ist geregelt und streng reguliert. Gut, muss es wahrscheinlich auch, ne? Also das sind ja, also wenn jetzt jeder machen könnte, was er wollte. Krass. Ja, cool. Also ich verlinke diese Karte. Das ist natürlich schwierig für Zuhörer, die das jetzt nicht vor Augen haben, das nachzuvollziehen. Ich kann diese Karte aber auch nicht richtig beschreiben. Das sind lauter Symbole, sind lauter Sachen drauf, ganz viele unterschiedliche Farben. Das ist halt wie eine Weltkarte, nur dass da 300 verschiedene Sachen irgendwie eingetragen sind. Das Beste wäre, ihr guckt euch das einfach mal bei uns im Blogpost an. Ich verlinke diese Karte dann auch nochmal. Boah, Tim, vielen Dank, dass du mal einen Einblick gegeben hast in das Ganze.
Ja, bitte.
Wie lange machst du das schon mit der Simulation?
Jetzt muss ich lügen. Wann habe ich denn, ich sag mal, ernsthaft angefangen? Das 2006 so was? Mhm. Auf die Online-Netzwerke aufmerksam geworden bin ich im Endeffekt durch einen ehemaligen Azubi von meinem Vater und ja, seitdem habe ich mich dann angefangen, da zunehmend ernst damit zu beschäftigen.
Interessant, ja, cool. Wenn man da jetzt irgendwie Blut geleckt hat und da einsteigen möchte, dann würde ich diese beiden Seiten jetzt auch empfehlen. Also wer will, kann sich diese X-Plane-Demo mal runterladen und einfach mal gucken. Und ansonsten gibt's ja auch noch die Seite von dem Netzwerk, die, jetzt habe ich den Namen vergessen, die WAT, die WAC,
GER.
WATSIM. Genau. Die WATSIM Germany, da gibt es dann halt nochmal eine Seite, wo man drauf geht. Wie ist denn so die Community? Also wie werden denn Einsteiger behandelt?
Das ist da eigentlich super. Es gibt auch eigene Newbie Days, wo man dann wirklich einen Abend lang als Neuling einfach mal Fragen stellen kann. Mhm. Und ansonsten, ich nehme immer Flugschüler.
Flugschüler? Echt? Geil! Also du wirklich so. Ich zeig dir jetzt mal, wie dieses Flugzeug funktioniert. Also du assistierst da wirklich.
Ja, gerne.
Sehr cool. Ja, das ist ja schön. Sag uns doch mal, was ihr Zuhörer denkt. Also sollen wir vielleicht noch mal über die über Passagierflugzeuge reden? Wir haben jetzt so gut wie gar nicht über Militärsimulationen gesprochen. Auch weil für mich ist das sogar noch ein Stück weiter weg. Aber wenn ihr wollt, dann können wir dann noch mal einen Follow-up-Cast machen, wo wir uns ganz speziell auf den militärischen Bereich irgendwie konzentrieren. Und wenn euch Passagierflugzeuge so dann auch nochmal interessieren, dann würde ich sagen, machen wir es auch noch, weil ihr merkt jetzt, man kann unglaublich lange drüber reden, bevor dieser Cast jetzt hier platzt, mache ich mal lieber einen Cut. Hängen wir hier vielleicht nochmal einen zweiten Teil dran. Deswegen, Tim, vielen Dank, dass du mal Einblick gegeben hast. Ich finde das irre faszinierend, weil ich wirklich null Plan davon habe. Vielen, vielen Dank, dass du das so gut erklärt hast.
Ja, gerne.
Und also die Links, das packe ich alles in den Blogpost, auch das mit den Bildern, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Vielleicht noch was du zum Schluss mitgeben möchtest?
Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken und ich sag mal, man kann den Simulator ja auch an sich relativ casual spielen, das geht ja. Aber man sollte zumindest ein grundsätzliches Interesse für Luftfahrt sollte auf jeden Fall da sein.
Ja, also es ist jetzt nicht so, man darf auch nicht erwarten, wenn man da irgendwie startet, dass es natürlich sofort losgeht und man sofort Spaß hat, sondern da muss man halt ein Interesse für mitbringen. Aber was motiviert ist und was mich jetzt persönlich auch motivieren würde, ist, dass das nicht alles Unsinn ist, was da dargestellt ist. Es ist halt eine Simulation. Also es ist jetzt nicht im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man sich in eigene Mechaniken irgendwie arbeiten muss. Vielleicht abschließend noch eine Sache. Es gab früher mal ein Spiel, das hieß Battlecruiser 3000 AD oder sowas ähnliches. Das war der Versuch, so etwas wie eine Weltraum-Raumschiff-Simulation zu machen irgendwie. Das ist, es war kein so besonders gutes, gelungenes Projekt. Da gibt's auch mehrere Iterationen. Das ist auch später in anderen Iterationen rausgekommen. Und die haben sehr viele komplizierte Vorgänge dort eingebaut, die dir relativ überflüssig vorkamen und so. Und das war alles erfunden. Also es war alles Quatsch. Das basierte, glaube ich, jetzt nicht alles so auf akkuraten Daten und es hat mit Raumfahrt auch an sich wenig zu tun. Und man saß dann da so und hat dieses Spiel gespielt und sich überlegt, ja, wenn ich das jetzt alles kann und alles auswendig lernen kann, dann nützt mir das außerhalb des Spiels eigentlich überhaupt gar nichts. Dann ist es eigentlich nur Arbeit, die ich mir selber aufgeheizt habe und sie hat gar keinen positiven Effekt. Und so etwas ist ja bei X-Plane oder bei einer anderen akkuraten Simulation ja genau das Gegenteil. Weil wenn man sich da die Arbeit macht, sich wirklich in alles einzuarbeiten oder so, dann ist es kein unnützes Wissen, dann ist es nicht so unnützes Videospielwissen, das mir nirgendwo auf der Welt irgendwie in keinem anderen Lebensbereich irgendwas bringt, sondern es sind einfach Sachen, die, wenn ich Interesse dafür habe, mir vielleicht in anderen Bereichen weiterhelfen. Zum Beispiel, wenn ich wirklich mal Flugstunden nehme, dann habe ich solche Sachen bestimmt schon mal gesehen und begriffen.
Ja, das fasst das eigentlich sehr gut zusammen.
Genau, und ich glaube, das könnte für viele Leute einfach eine ganz gute Motivation sein. Also ich glaube deshalb, das ist eine Arbeit, die sich sicherlich auch lohnt, wenn man wirklich mal Bock hat, sich damit ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Und wenn es auch nur einfach das eigene Wissen ist, dass man dann damit erweitert, damit man vielleicht die Arbeit von Piloten oder auch generell das Fliegen ein bisschen anders einschätzt. Und nicht beim nächsten James-Bond-Film denkt, ach, das kann ich auch. Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank, Tim, dass du zu Gast warst.
Ja, wie gesagt, gerne. Und sollte Interesse bestehen bei weiteren Themen, dann jederzeit.
Genau, dann sagt uns doch in den Kommentaren, was du darüber denkst. Wir würden das dann auf jeden Fall dann nochmal fortsetzen. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, ebenso.
Ebenso, danke. Tschüss.